Herr Fuhrmann, wenn Sie jetzt nach Hamburg kommen, wie ist das für Sie? Denken Sie da automatisch an früher? Denken Sie an das, was Sie hier erlebt haben? Oder denken Sie einfach, wie schön mal wieder in Hamburg zu sein?
Also ich habe Hamburg immer gerne gemacht, schon von Anfang an. Und wir haben ganz besonders den Hafen. Und ich bin in Eimsbüttel, Eimsbütteler Straße. Habe ich mich lange aufgehalten. Ich war in Uhlenhorst, ich war in Eppendorf, in der Rohnstraße, ich habe an der Ludolfstraße gewohnt. Ich kenne Hamburg und ich liebe Hamburg.
Herr Fuhrmann, wenn man auf Ihr Leben zurückguckt und wenn man auf das guckt, was Sie alles gemacht haben, dann fällt es immer schwer zu sagen, was Ihr Hauptberuf ist. Sind Sie Grafiker? Sind Sie Musiker? Sind Sie im Musikbusiness? Sind Sie irgendwo dazwischen? Das ist so eine eigene Klaus-Fuhrmann-Mischung, oder? Wie würden Sie das beschreiben?
Ja, das ist ein Zwiespalt und der ist manchmal auch sehr deprimierend und schwierig, die Entscheidung zu treffen. Ne? Es fing an damit, dass ich als Junge sehr viel klassisch Klavier gespielt habe und war auch sehr gut und hatte immer das Bedürfnis, Musik zu studieren und Musik zu lernen. Aber zu der Zeit wusste man nicht, dass sich eine Popkultur entwickelt. Popmusik gab es nicht. Ne? Da gab es vielleicht mal einen Schlager oder weiß ich was, Vico Toriani oder sowas. Und das wollte ich nur überhaupt nicht. Und da drehte sich allerdings um klassische Musik. Aber dann haben wir uns entschieden, sagen, nee, um Geld zu verdienen und dann eine Sicherheit für den Jungen, wäre es doch besser, wenn es die Grafik ist. Und da haben wir uns dafür entschieden, dass ich Grafik studiere. Obwohl ich auch sehr gerne gezeichnet habe und Grafik auch schon als Kind sehr gerne gemacht habe.
Also Sie haben ja offenbar da auch schon gezeigt, dass es Ihnen Spaß machen könnte. Oder hat man bei Ihnen zu Hause gemalt einfach?
Ja, wir haben immer gezeichnet. Mein Vater und meine Mutter, beide haben gerne gezeichnet. Natürlich nicht professionell. Meine Mutter war einfach Hausfrau und mein Vater war Dermatologe, also ein Arzt. Und Musik war sozusagen das Hobby. Mein Vater hat Klavier gespielt, meine Mutter hat Klavier gespielt und hat auch gesungen. Das ist so unser Background. Und wir haben viel klassische Musik gehört und es war auch wunderschön, weil wir haben echt alle zusammen vorm Radio gesessen oder um den Platten aufgelegt, irgendwelche Symphonien. Und haben das dann richtig angehört. Es ging auch so weit, dass dann meine Mutter, wenn wir uns das G-Dur-Klavierkonzert von Beethoven anhörten, von Gieseking gespielt, dass dann sie sagte, da dreht es sich um Gut und Böse. Das Klavier ist das Gute, was immer tendiert. Und dann das Orchester ist das Böse, was es immer wieder runterzieht. Und so, das hat richtig Spaß gemacht. Wir sind auch viel in die Oper gegangen. Wir haben also damals als ganz klein sind wir dann Hänsel und Gretel, aber dann ging es auch nach Carmen und die verschiedensten Sachen haben wir dann live sehen können im Theater.
Ist es dann als Student ja dazu gekommen, dass Sie Anfang der 60er, also genau 1960, in den Kaiserkeller gegangen sind, weil Sie von draußen ganz andere Musik gehört haben, nämlich wahrscheinlich sehr rohen Rock'n'Roll. War das etwas, was Sie als Musikgenre schon mal interessiert hat oder was hat Sie da so angezogen?
Ich habe zu der Zeit schon sehr gerne und fand das auch wahnsinnig interessant und habe auch, glaube ich, erkannt, was das Gute daran ist, was ja viele Musiker, geschulte Musiker vor allem, gar nicht sehen, was für eine Kunstform so ein Fats Domino sein kann. Sogar ein Chuck Berry, was er für Stücke geschrieben, was er für Texte geschrieben hat und was er für Musik macht. Und das haben viele gar nicht verstanden. Und ich hatte das damals schon, wenn das am Radio kam, fand ich das immer schon wahnsinnig interessant. Und als ich dann die Reeperbahn lang ging und da aus dem Kellerfenster eine Liveband gehört habe, da war ich sofort begeistert und musste das unbedingt sehen.
Ja, und dann sind Sie da reingegangen, das hat ja sowas wie eine Urszene, sind da reingegangen und haben dann die Beatles auf der Bühne gesehen, die ganz jungen Beatles, die in Hamburg eben, ja, wie viele Nächte lang gespielt haben dort. Was war das für ein Eindruck? Eigentlich war das ja nicht so, wenn ich das richtig sehe, ein Gebiet in Hamburg, wo man als Grafikstudent sich rumgetrieben hat, oder doch? Wie war das?
Überhaupt nicht. Erstens mal dadurch, weil ich in der Eimsbütteler Straße gewohnt habe. Und bin dann zu Fuß zur Reeperbahn und bin dann immer über die Reeperbahn gekommen. Große Freiheit, Reeperbahn, Hafen. Das Hafen war immer das, wo ich hin wollte. Und da bin ich automatisch über die Reeperbahn gekommen. Fand das natürlich auch interessant. Aber dass ich da irgendwann mal in so einem Keller abende, war auch für uns als Kunststudenten völlig der falsche Ort. Wir waren in der Kunstschule, ob das Lila Lerchenfeld oder die Meisterschule war. Das war für uns an sich tabu. Und ich habe das dann sozusagen angefangen, weil ich der Erste war, der da irgendwann sich mal reingetraut hat und nicht Angst, ich hatte Angst, ne, dass ich einen auf die Fresse kriege. Das war schon ein hartes Pflaster. Und dann habe ich alle da hingeschleppt und die sind auch alle mitgekommen und so haben wir uns da eingeschlichen in diese Szene.
Was haben Sie gesehen? Was hat Sie so fasziniert?
Fasziniert hat mich vor allem, dass das so junge Burschen waren. Ne? George Harrison war mal gerade 17 Jahre alt und die anderen ja so um die 20. Aber, und wie die da auf der Bühne rummachten und das klang einfach so toll, obwohl es damals nur diese kleinen Verstärker waren. Das war ja für mich alles neu. Ich habe ja noch nie Musik aus dem Verstärker gehört. So, ne? Und das lebte. Das war erst überhaupt nicht voll, der Club. Zu Anfang war das sehr leer und das hat sich dann Tag für Tag wurden das immer mehr. Und das war, wie gesagt, viele Leute denken immer, die Beatles haben da Konzerte gegeben. Und das ist ja nicht richtig. Die haben einfach als Tanzband da agiert und damit die Leute schön einen abschwufen konnten und das Bein schwingen und die Mädels mit den Petticoats sich drehten und die Kerle mit ihren Nietenjacken, das war schon ein Hammer.
Haben Sie damals sowas gesehen wie, also jetzt mal von der Musik abgesehen, etwas, wo Sie dachten, die haben auch was Bildliches, das sind Gestalten, Figuren, das sind so Typen, das weiß man ja von ihrer Freundin Astrid Kircher auch, dass die interessant fand als Figuren in ihren Klamotten, in ihrem Stil. Hat sie das auch schon interessiert? Sie haben ja später sehr viel Zeichnung auch dazu gemacht oder war das damals noch nicht so wichtig?
Doch. Wenn wir da gesessen haben, da ging es nicht nur darum, dass er sagen, spiel mal Twist and Shout oder nicht nur die Stücke uns gewünscht haben, sondern wir haben gleichzeitig daran gedacht, wie John dann aussieht, wie seine kleinen Nüstern und wie er einfach das Aussehen. George Harrison mit seinen abstehenden Ohren, da wurde schon ständig drüber rumgeflaxt und über die Klamotten natürlich auch, die hatten ja kein Geld und waren ja völlig unbekannt, kannte ja kein Mensch kannte die Beatles. Und der Koschmieder hat sie, das war der Besitzer des Clubs, der hat die damals rübergeholt und hat sie leider Gottes in den ärmlichsten Kaschem untergebracht, wo man sagen könnte, das ist eine Besenkammer, kein Fenster, schimmelig und eine Glühbirne von oben runter, kein vernünftiger Waschraum oder was. Sie mussten auf die Toilette gehen, um sich morgens zu waschen. Also war schon ganz eklig irgendwo. Aber die waren heilfroh, dass sie Geld verdienten. Die haben mehr Geld verdient als die Eltern zu Hause in Liverpool.
Sie haben sich ja dann auch mit den Beatles angefreundet. Und das muss man sich ja vielleicht nochmal klar machen. Das ist 1960 gewesen, also gar nicht so viele Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber offenbar hatten sie da keine Vorbehalte, keine Ressentiments gegenseitig. Wie ist das gewesen?
Überhaupt nicht, habe ich auch nie dran gedacht. Und die anscheinend auch nicht. Okay, auf der Bühne haben sie manchmal rumgeflaxt und irgendwas über die Kriegszeit, über die Tommys und die Deutschen haben sie dann ihre Witze gemacht. Und ich fand das sehr belustigend und die Deutschen waren eher kusch. Die haben sich da nicht diese Witze erlaubt. Aber es war okay, aber wir haben null Probleme gehabt. Es war niemals irgendwie, dass jemand, oh, du bist ein Deutscher, du hast ja. Das habe ich nie gehört und auch nie gefühlt.
Die Freundschaft ging ja auch weit über die Musik und zu dieser Zeit hinaus. Sie haben natürlich auch als Student, und waren John Lennon auch Kunststudent und Stuart Sutcliffe auch, Sie haben also Gleichgesinnte in der Tat gefunden. Das muss für die Beatles auch eine Überraschung gewesen sein, dass auf einmal jemand oder mehrere später dann im Publikum saßen, die ganz anders waren als wahrscheinlich Matrosen oder Leute, die sich da sonst rumgetrieben haben in diesen Clubs.
Ja, für mich und für uns war es eher so, dass von der Bühne kam ja nur die Musik und die Band selbst war ja mehr wie ein Rocker. Und John war auch, der war voll in seinem Rocker-Thema drin, Paul auch. Und als ich dann tatsächlich ihnen mein Plattencover gezeigt hatte, was ich gemacht hatte, der von den Typhoons, der Walk, Don't, Run, da hat John mich sofort zu Stuart gewiesen, weil er wusste, Stuart ist an sich der Kunststudent und der will es auch bleiben und will das machen. Und dann bin ich eben zu Stuart. Und von dem Moment an waren wir also nur ständig, ging's über Gott und die Welt geredet, über alles und dann die anderen auch und die fanden das dann toll. Und wir haben also eben das Schöne war und das war das Neue für uns in Hamburg, dass keiner ein Blatt vor den Mund genommen hat. Die haben alles rausgelassen, die haben Witze über sich selbst gemacht, sie haben sich selber durch den Kakao gezogen und uns auch. Und das war erfrischend und neu für mich, weil die Hamburger waren da sehr anders.
Ja, das ist natürlich eine Frage des Temperaments auch.
Ja, aber zur gleichen Zeit war es so, dass wir uns dann mit, sagen wir mal, die Hamburger speziell mit ihrem trockenen Humor und ihrer Ästhetik irgendwie, das war eine ganz tolle Mischung. Und die hat sich dann so vermischt, dass die von uns was angenommen haben und wir was von denen. Und das war eine tolle Zusammensein, ja, sehr schön.
Die ganze Welt weiß natürlich, wie die Geschichte der Beatles weiterging. Es gab die ersten Singles, es gab die ersten Erfolge und dann kann man ja sagen, brach auch ein Erfolg los, den man ja gar nicht vorhersehen konnte. Natürlich, wer hätte das vorhersehen können? Ich habe gerade noch mal diesen Film mir angeguckt, der jetzt letztes Jahr sogar im Kino war, 8 Days a Week, The Touring Years, über die Beatles. Also natürlich sind dann da sehr viele Bilder mit sehr vielen schreienden Mädchen und Massen überall. Das ist ja dann einige Jahre später natürlich. Haben Sie eigentlich über die Jahre kontinuierlich zu den Beatles Kontakt halten können, weil die natürlich auch im Kopf wahrscheinlich dann woanders waren, als sie wieder in Liverpool waren? Oder kam da später der Kontakt erst wieder auf?
Nein, es war so, dass gerade in dem Moment, die waren so stolz darauf und so froh und haben das auch mitgeteilt. Das heißt, die haben Briefe geschrieben, sie haben uns Platten geschickt und haben den Kontakt von sich selbst aufrechterhalten. Das ist Paul genauso wie George, insbesondere George, aber eben auch die anderen genauso. Und Ringo kannten wir ja auch gut, weil wir ja auch zur gleichen Zeit in den Bands gespielt haben. Und ich wollte immer, dass die irgendwie zusammenkommen. Denn Ringo war ein toller Schlagzeuger, allerdings in einer anderen Band mit Rory Storm und Hurricanes. Und ich war heilfroh, dass der dann in der Band war. Das war eine richtig tolle Truppe.
Sprechen wir gleich noch drüber. Einen Satz möchte ich noch verlieren dazu. Sie haben da selber ja auch später viel dazu gezeichnet, über die Hamburg Days. Es gibt ja auch ein Buch oder große Bilder von Ihnen dazu. Szenen aus dem Top Ten beispielsweise. Zwei Szenen gibt es da von Ihnen gezeichnet, wenn ich das richtig sehe. Einmal ist die Tür zu und es ist ganz dunkel. Und einmal geht dann die Tür auf und so ein Tageslicht bricht herein. Ein richtiger Stimmungswechsel. Aber Sie sitzen vor allem, und das ist das, worüber ich sprechen wollte, Sie sitzen am Bass. Sie sitzen aber nicht auf der Bühne mit den Beatles, weil der eigentliche Bassist, Stuart Sutcliffe, gerade bei seiner Freundin, eben Astrid Kircher, dann gesessen hat. Also Sie haben mit denen Musik gemacht, was, glaube ich, nicht so viele wissen. Dass Sie befreundet waren, vielleicht schon, dass Sie mit denen Musik gemacht haben. Warum haben Sie nicht auf der Bühne gesessen bei denen?
Hab mich nicht getraut. Okay, ich war nicht an sich früh morgens und der Club war nicht voll, aber trotzdem, ich habe einfach nicht auf die Bühne da jetzt, das mache ich nicht. Und wie gesagt, es war ja nur eine Tanzband, es war ja nicht ein Konzert oder was. Ich habe mich halt da vorne hingesetzt und hatte zum ersten Mal so einen elektrischen Bass in der Hand und habe dann auch gespielt und es hat auch Spaß gemacht.
Es muss ja schon ein gewisses musikalisches Talent müssen Sie ja schon mal mitgebracht haben. Sie haben das ja schon geschildert, wie Sie auch so einen Hintergrund mitgebracht haben. Aber man kann ja nicht, Sie konnten auf einmal spielen.
Ja, ich habe in meinem neuen Buch, was jetzt gerade draußen ist, da erkläre ich auch ein bisschen den ganzen Anfang von, wo ich eben John dieses Cover zeige von Walk, Don't Run und wie das war, die Stimmung. Das wird da schon angeschnitten und dann nachher kommt dann die Revolver-Zeit. Und da habe ich dann eine richtige Graphic Novel gemacht, wo man genau sieht, wie die Situation war, wie ich in meiner kleinen Dachwohnung da oben sitze in der Badewanne und der Telefon klingelt und John ist am Telefon und ich gehe ins Studio und höre mir die Sachen an. Und das ist eine schöne Geschichte.
Sie haben die Musik vorher gehört, bevor Sie das Cover von Revolver gemacht haben, oder Sie haben sie nicht vorher gekannt?
Doch.
Doch.
Ja, John hat mich angerufen. Und er hat gesagt, ob ich eine Idee hätte für ihr nächstes Cover. Und weil sie ja mich kannten und auch mal meine grafischen Sachen gesehen hatte, meine Sachen, die ich so für die Kunstschule gemacht habe oder auch dann nachher schon professionell, da wussten die Bescheid, weil wir ja in ständigem Kontakt irgendwie waren. Und da hatten sie tatsächlich dann, das muss ich ihnen echt anerkennen, dass sie das tatsächlich gemacht haben, mich gefragt haben, dass ich für sie vielleicht das Cover mache. Es stand natürlich nicht fest. Es ging erst mal darum, dass ich mal hören sollte, ob mir was einfällt. Und dann sagte John, komm ins Studio und hör dir an, was wir bisher auf Band haben. Und vielleicht fällt dir ja was ein.
Ich nehme das Cover gerade mal zur Hand. Ich habe es mitgebracht. Heute ist das ja ein ikonografisches Werk. Man hat das Gefühl, das gab es schon immer, das haben Sie aber gemacht. Und bei allen Dingen, die man darüber erzählen kann, das ist ja eine Collage, eine Mixtur aus Fotos und aus Zeichnungen von Ihnen, was damals ja sehr neu gewesen ist als Sache. Gab es nicht erstmal Widerstand? Wie kann man sowas auf einem Plattencover machen und nicht einfach ein Foto, ein schickes Foto? Gab es ja vorher auch.
Ja, es war eben interessant. Und jetzt, wenn wir jetzt in der Situation sind, als ich das fertige Cover hingestellt habe, da ist genau das irgendwie in deren Köpfen gewesen. Und das war für mich der fürchterlichste Moment. Es ist aber nie gesagt worden, dass irgendjemand einen Zweifel hatte. Die haben alle nur dagestanden und haben geguckt, aufs Cover geguckt, völlig ernste Mienen. Und das war für mich also fürchterlich, weil ich wusste nicht, was sie denken oder was sie, na, und Gott sei Dank ist es dann so gewesen, dass dann Paul nach vorne kommt und sagt, oh, da bin ich auf dem Klo, das, und dann George Martin kommt nach vorne und sagt, nee, das kannst du doch nicht machen, Klaus.
Und das haben sie dann noch geändert?
Ja, das musste ich dann wieder wegnehmen. Und das andere war mit Brian Epstein, der hatte einen Pissbot auf dem Kopf. Und das waren so zwei Fotos, die ich auch so ein bisschen mit Absicht drauf gemacht habe, sehen mal, wie weit es geht. Und das war also der Auslöser, dass sie dann von hinten nach vorne gekommen sind. Und alle haben sie dann geguckt, na guck mal, da bin ich da und da bin ich das. Und das hat mich dann richtig froh gemacht. Dann habe ich gemerkt, dass sie das gut finden.
Es ist ja in der Tat auch viel zu gucken. Man guckt sich das lange an und entdeckt immer wieder neue Dinge. Fans oder Eingeweihte wissen es, aber Sie selbst sind ja auch drauf, unter einer Strähne versteckt, richtig, mit Ihrem Namen. Mhm. Das ist auch so durchgegangen, oder? Das haben die Beatles ja sicher erkannt.
Ja, das hat der John sofort gesehen und hat drauf gezeigt, hey Klaus, you put yourself on there, you cheeky bugger. Ja, also du bist ja frech, dass du dich da selber verewigst. Aber alle fanden das witzig und haben gelacht und sagten, gut, lass drauf, fertig. Und das Schöne war, dass ich also in dem Falle keinerlei Vorgaben hatte. Die wussten nicht, was sie auf dem Cover haben wollen und die wussten auch nicht, wie oder was. Und ich habe dann gesagt, schwarz-weiß finde ich gut. Der Name Beatles muss nicht draufstehen. Ist völlig klar, weiß jeder, der das Cover in die Hand kriegt, weiß, dass das die Beatles sind.
Dazu muss man natürlich vielleicht auch für Jüngere nochmal klar machen, das ist natürlich eine Platte, da waren die Beatles längst eine große Nummer, eine Weltnummer. Ron Howard, der Regisseur von diesem Film, von dem ich sprach, der hat übrigens einen Grammy gewonnen, wie Sie auch für das Cover, darüber sprechen wir auch noch, hat gesagt, niemand war so bekannt, vorher nicht und nachher nicht. Also, dass eine Popband, eine Rockband so bekannt werden konnte und sowas auslöste, gab es vorher noch nicht, also es war ohne Beispiel. Muss man sich vielleicht immer wieder klar machen, dass diese Dimensionen unglaublich gewesen sind. Ja. Und dass man deswegen auf das Cover noch nicht mal den Namen schreiben musste, beispielsweise.
Ja. Es ist so, dass die Jungs waren so bekannt und haben trotzdem, nicht wie viele Bands das machen, dann ihr Rezept haben. Sie haben immer was Neues gemacht, alles ausprobiert, experimentiert, gesucht, gefunden und sind immer weiter gestapft, immer voran. Und das haben sie einfach für sich selbst gemacht. Die haben gar nicht gesagt, oh, wir müssen jetzt hier einen Hit schreiben oder was. Die haben einfach das gemacht, was sie gerne machen. Und das ist ein großer Unterschied. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, so die Schlagerszene nehme in Deutschland, dann ist es doch meist so gewesen, dass irgendein geschulter Musiker sich herabgelassen hat, nun mal einen Popsong zu schreiben. Oder irgendein Schreiber hat sich einen Witz gemacht, ja, ich werde mal jetzt hier so, hier, ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Also, ne, das ist eine ganz andere Herangehensweise. Hier hast du junge Burschen, die aus Freude an dieser Musik einfach das machen, weil es ihnen Spaß macht. Und das ist bei denen Schritt für Schritt weitergegangen. Erst eben nur als kleine Band, dann fing es an dem Studio, wo sie einfach nur das machten, was ihnen gesagt wurde von George Martin. Sie durften nicht mal Mikrofon anfassen, das darf ich hier wahrscheinlich auch nicht. Und später war es dann so, dass die alles, bis sie dann am Pult saßen und selber die Knöpfe gedreht, na, mach mal da mehr Echo drauf und hier, das kann ruhig verzerrt sein. Und dann haben also alles ausgenutzt, was nur irgendwie möglich war. Wie gesagt, und gerade bei Revolver war es ja extrem. Das war ein extremer Sprung. Wenn du hörst, dies Tomorrow Never Knows, was da alles passiert mit Rückwärtsbändern, Rückwärtssolis, mit Cymbals, die ganz komisch sich anhören oder Vögel flattern oder irgendwelche Geräusche. Also eine regelrecht experimentelle Musik, die sie ihrem Publikum anbieten. Was vorher She Loves You oder I Wanna Hold Your Hand gehört haben. Und das ist ein wirklich gewagtes Unterfangen gewesen. Denn es kann durchaus sein, und es ist ja oft genug passiert, dass Leute dann runter durchs Sieb fallen. Ne?
Würden Sie sagen, dass die Beatles sich das erlauben konnten, weil sie die Beatles waren? Oder war es einfach so, dass sie das gemacht haben, weil sie diesen Mut hatten?
Die hatten den Mut, aber ihnen war auch bewusst, was sie für einen Einfluss haben und wie weit sie gehen konnten. Aber Brian Epstein insbesondere war sich dessen nicht bewusst. Der hatte Angst. Er hat sie ja damals in diese Anzüge gesteckt. Und langsam sind sie ja dann wieder, das fing dann an schon von Beatles for Sale, wo sie dann die Schals um hatten und die dicken Frisuren. Und dass sie sich immer weiterentwickelt haben auf ihre eigene Persönlichkeit. Bis sie dann nicht mehr Uniformen anzogen, sondern dann haben sie sich frei entwickelt. Und das ging einzig, ich glaube, das war eine Intelligenz. Wenn jemand nicht schlau ist, dann hätte das nicht funktioniert. Aber die waren halt schlau, kommt noch dazu, begabt und schlau.
Und sie waren auch zu viert, weil den Wahnsinn, oder sagen wir mal zu viert als Gruppe, und hatten auch ein Umfeld mit ihnen da drin, die sozusagen, von denen sie wahrscheinlich wussten, das ist nicht eine Art Hofstaat, sondern das sind Menschen, die wirklich unsere Freunde sind, oder? Ist das nicht so, dass man sowas auch nur aushalten kann, so einen unglaublichen, einen unermesslichen geradezu Erfolg, wenn man so eine feste Gruppe um sich hat, wenn man eine so feste Gruppe ist womöglich?
Ja, für eine bestimmte Zeit funktioniert das. Wenn du jetzt eine kleine Band bist und du bist zusammen, du wohnst in der WG zusammen, du kochst zusammen Tee, du hast Spaß zusammen und irgendwann entwickeln sich diese Persönlichkeiten, speziell im Fall Beatles, so extrem in andere Richtung. Der eine dahin, der andere dahin, der andere dahin. Und der Einzige, der, also Ringo zum Beispiel, war der, der alles gemacht hätte, nur um die Band zusammenzuhalten. Aber es war vorauszusehen, schon weit vor dem Bruch, dass das einfach nicht geht. Dass diese verschiedenen Persönlichkeiten weiterhin zusammenbleiben, das geht nicht.
Sie sind dann ja auch aus Hamburg nach London gezogen und haben in der Tat mit, ich glaube, Ringo Starr und George Harrison zusammengewohnt eine Zeit lang. Also waren im Inneren dieses Kosmos quasi beteiligt. Es war ein normales Zusammenleben, ein Arbeitstag. Wie muss ich mir das vorstellen, so ein Alltag?
Naja, das war schon schlimm, weil die waren ja erstens mal, ich kann es leider aber das nicht aufzählen, was die alles innerhalb einer anderthalb Jahren gemacht haben. Mehrere LPs, Tour in Amerika, zweite Tour. All die waren nur beschäftigt. Die haben ja nur noch gearbeitet, ob sie nur im Studio waren oder Film. Film war schon bei einer Erholung. Ja. Aber der Rest, die ja geschuftet, wie sonst was, die fielen ja todmüde ins Bett und sind dann morgens früh, und das war die erste Zeit, also der Hard Day's Night, dem Film, da mussten sie dann früh raus zum Filmen. Die fangen ja immer früh an, ist ja auch richtig so. Da war nicht viel Privatleben oder da waren auch keine. Das Schlimme anzusehen war, dass sie keine Freunde da hatten oder keine Familie. Ne? Du bist ja aus Liverpool von deinem Zuhause weg. Plötzlich bist du in London und bist da in der Wohnung. Und dann dachte ich, naja, wenn sie jetzt Geld haben und sind berühmt, dann hättest du doch erwartet, dass sich das irgendwie etabliert, dass sie jemanden da haben für sich. Null. Die hatten ihre Wohnung, mussten sich selbst ihren Tee, dann haben sie vielleicht Fischfingers gegessen oder Cornflakes, ein bisschen Milch, die war dann sauer, da musste jemand raus neue Milch holen. Und das dann mit 150 Kids vor der Haustür. Es war überhaupt nicht schön. Das stellt man sich so wunderbar vor, die lieben mich ja alle. Aber wenn du dich dann nicht bewegen kannst, das ist schon, das macht keinen Spaß.
Sie haben dann den Bass, den Sie, wir sprachen ja schon darüber, im Top Ten schon mal in die Hand bekommen haben, übernommen quasi als Ihr Instrument. Das ist dann ja auch tatsächlich der Bass von Stuart Sutcliffe gewesen damals, wenn ich das richtig sehe.
Ja, den habe ich ihm abgekauft, weil er Farben brauchte. Er hat ja dann Kunst studiert an Lila Lerchenfeld. Und da habe ich 300 Deutschmark damals, habe ich ihm den Bass abgekauft.
Dass Sie Bassist werden, hatten Sie aber eigentlich nicht so geplant? Oder wie ist es dann da weiter zu gekommen?
Zu der Zeit auch überhaupt nicht. Ich wusste nur, ich arbeite. Ich habe ein Plattencover gemacht. Ich habe bei Hör zu und Kristall gearbeitet im Springerhaus und hatte also Geld, konnte mir also leisten, ihm den Gefallen zu tun und ihm den Bass abzukaufen. Und ich fand das dann auch irgendwie interessant, das Instrument, und hatte es immer da stehen und habe ab und zu mal ein bisschen drauf rumgeklimpert. Aber es kam mir noch überhaupt nicht in den Sinn, dass ich mal in einer Band spielen würde. Das war so weit, weit weg. Vielleicht im Hinterkopf irgendwo. Aber ich habe es nicht gewusst.
Ja, gemacht haben Sie es ja trotzdem. Und zwar nicht nur irgendwie, sondern höchst erfolgreich. Sie sind dann ja ein Bassist geworden, der sehr gefragt war, weitergereicht wurde. Ein sogenannter Sideman, würden Sie sagen. Ein Studiomusiker waren Sie nicht, ein Sessionmusiker. Ist das die richtige Bezeichnung? Sie haben ja bei diversen Aufnahmen mitgemacht, wo man das im Nachhinein erst quasi realisiert hat, wo Sie überall dabei waren.
Ja, ich bin nicht der typische Session-Musiker. Wenn du jetzt, sagen wir mal, Jimmy Page nimmst von Led Zeppelin oder den Bassspieler, das waren Session-Musiker. Die konnten Noten lesen und sind dann eben von den verschiedensten Sessions von einer zur anderen, ob sie für ein Waschpulver in der Früh und Nachmittag irgendwo für Cats gespielt haben, oder gab es ja damals noch nicht, aber auf jeden Fall, dass sie die verschiedensten Arten von Musik einfach vom Blatt abgespielt haben. Das ist ein typischer Session-Musiker. Ich könnte sagen, ich kann mir meine Leute, mit denen ich wirklich viel zusammengearbeitet habe, feiner an Fingern abzählen. Das fing an mit John Lennon, dann kam George Harrison, dann war Ringo, dann kam Harry Nilsson, dann kam Carly Simon. Das sind alles dann auch Freunde geworden. Harry Nilsson war einer meiner besten Freunde. Leider Gottes ist er schon tot. Und Billy Preston oder Leon Russell, B.B. King war dann schon eine Ausnahme. Aber das waren so die, da wurden dann die Leute geholt, die eben in London irgendwie angesagt waren. Und das war auch toll mit B.B. King. Aber das ist nicht das Typische. Das Typische meiner Arbeit ist, dass alles diese Leute, dass alle diese Freunde waren. Und deswegen bin ich da irgendwie eine Ausnahme. Und die Leute, mit denen ich dann zusammen gespielt habe, wie zum Beispiel ein Jim Keltner oder Van Dyke Parks oder Dr. John, sind dann auch Freunde geworden. Das war also eine Clique von Freunden.
Herr Vormann, wir hören einen Song aus diesen Jahren, nämlich Jealous Guy, John Lennon, ein sehr berühmter Song, bei dem Sie den Bass spielen. Jealous Guy von John Lennon. Am Bass war da zu hören Klaus Vormann, und er ist heute zu Gast bei NDR Info, der Talk. Herr Vormann, Sie haben das Lied nochmal gerade beim Hören so im Geiste nochmal mitgespielt. Ist das so gewesen? Habe ich das richtig beobachtet?
Das ist richtig. Ich habe die Augen zugemacht und habe mich wieder in diese Situation zurückversetzt. Wie eben John spielt Gitarre, singt zur gleichen Zeit, du hörst die Worte und spielst. Und bei mir ist es echt auch damals so gewesen, dass ich dann gar nicht mehr weiß, was ich überhaupt mache, was ich da spiele. Ich weiß nicht, in welcher Tonart das ist oder was. Das geht irgendwie automatisch. Spielt man das, was zu dem Stück meiner Meinung nach passt. Und so geht es mir jedes Mal, wenn ich das Stück höre. Und es ist auch, ich habe es später dann nochmal, als die Streicher drauf gemacht haben, war ich in New York und saß dann da und hörte mir das an. Da musste ich auch weinen. Das ist einfach Schönes.
Ist das so, dass Sie, wenn Sie an diese Zeit denken, wo Sie als Bassist bei verschiedenen Ereignissen ja auch dabei waren. Beim Konzert für Bangladesch zum Beispiel waren sie ja auch auf der Bühne oder bei den Auftritten mit der Plastic Ono Band mit John Lennon. Das war ja etwas sehr Besonderes auch. Denken Sie an solche Momente und denken, Mann, das war schon etwas ganz Besonderes und ich konnte dabei sein. Gucken Sie so auf diese Zeit oder gucken Sie auf diese Freundschaft und auf das, was sich daraus entwickelt hat?
Also mehr auf die Freundschaft. Ich muss das immer sagen, weil immer, oh, das muss doch toll gewesen sein, da warst du mit Paul McCartney und den zusammen im Studio. Es sind alles Freunde und es ist einfach eine Truppe von Leuten. Mir sind also die kleinen Leute genauso wichtig wie der berühmte so und so. Das ist irgendwie... ist einem das nicht bewusst. Natürlich ist es ein tolles Ereignis, wenn du im Madison Square Garden auf der Bühne stehst. Aber für mich war es die Truppe, die da auf der Bühne ist. Wenn da mein kleiner Billy Preston da sitzt und die Orgel spielt und dann über die Bühne tanzt, das ist alles ein Spaß, das ist einfach Freude. Da bist du nicht, also ich bin nicht so einer. Es gibt Leute, die sind ganz anders. Aber bei mir ist es, ich sehe dann da drüben Jim Horn, der Saxophon spielt, oder mein Jim Keltner und eben Ringo, wie sie da beide. Das ist einfach eine Wonne. Das ist einfach zu toll. Das ist sehr ähnlich wie im Studio. Es ist gar nicht so unterschiedlich. Ob du nur auf dem Madison Square Garden stehst und da ist ein großes Publikum. Für mich ist es immer diese Truppe von Menschen, die zusammenkommt und da diesen Sound entwickelt und spielt. Das ist das, was mir immer Freude gemacht hat.
Diese Freundschaften sind ja auch etwas, was sie ja dann über viele Jahre angehalten hat. Ich möchte noch einen Moment vorher bleiben beim Jahr 1967. Da haben sie nämlich für das Cover von Revolver, ich habe es ja noch mal in der Hand, den Grammy bekommen. Das Album ist 66 erschienen. 67 kam dann ja schon Sgt. Pepper von den Beatles raus, auch sehr berühmt, wahnsinnig berühmt sogar. Es gibt ein Buch und auch verschiedene Artikel dazu zum Jahr 1967 in der Pop- oder in der Rockmusik, dass das so ein Wendejahr war. Vermutlich, wenn man genau hinschaut, könnte man das auch über das Jahr 64 oder 68 irgendwie sagen. Das ist ja ein bisschen gewollt, aber in diesem Falle fällt ins Auge diese Ereignisse. Sgt. Pepper kommt auf den Markt. Ich habe mir das mal notiert. Jimi Hendrix spielt in London auf der Bühne und hinterlässt einen unglaublichen Eindruck. Das haben Sie womöglich erlebt und können das schildern. Ja, ja. Wie ist das gewesen damals?
Ich war im Savile Theater. Das hatte ja wohl auch Brian Epstein irgendwie im Teilhaber. Und da spielte Jimi Hendrix. Und das war Wahnsinn. Und das ist auch heute gar nicht mehr das Gleiche. Wenn du jetzt, sagen wir mal, einen tollen Gitarristen auf der Bühne hörst, ist das irgendwie anders. Aus dem Grund, weil damals gab es noch keine Monitorsysteme. Und die Verstärker wurden nicht mit Mikrofonen abgenommen, sondern der Verstärker war das, was auch wirklich rausgeht. Und so hatte also Jimi Hendrix volle Kontrolle über die Gitarre, über den Sound, den er ins Publikum. Er konnte genau merken, wie, ob der Schall zurückkommt von der Wand. Oder er hat kreiert mit seinem Verstärker, seiner Gitarre und sich selbst hat er Musik kreiert. Und natürlich hat er sein Mikrofon zum Singen da vorne gehabt. Aber heute ist es ja so, dass meistens der Sound von dem Verstärker mit dem Mikrofon abgenommen durch ein System gemischt wird und dann nach vorne rausgeht. Das war damals ja nicht der Fall. Und also wie der auf der Bühne agiert hat, das kann sich keiner vorstellen. Und man kann auch die ganzen Filme, die ich gesehen habe, es ist nicht festgehalten worden, was der Mann wirklich geleistet hat. Sagenhaft. Das Interessante war, dass er bei diesem Konzert Sgt. Pepper gespielt hat, obwohl die Platte noch gar nicht draußen war. Er hat Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band gespielt und die Beatles saßen da vorne und hörten das Stück, was noch nicht mehr veröffentlicht war.
Unglaublich. Einfach mal gehört und dann behalten und einfach weitergegeben. Unglaublich. Ja, viele beschreiben eben dieses Jahr als ein Jahr. Ich mische noch mal dazu. Es erschien in diesem Jahr die erste Velvet Underground und Nico-Platte. Es gab dann erste Aufnahmen von Pink Floyd. Also es gab Sgt. Pepper selbstverständlich mit ganz vielen verschiedenen Stilistiken. Ein Konzeptalbum, wie es das bis dahin in dieser Form zumindest noch nicht gegeben hatte. Es gingen ganz andere Türen auf einmal auf und die Beatles stießen große davon auf. Haben Sie das so erlebt? Kann man das so sagen? Oder ist das so ein bisschen künstlich zusammengemischt?
Ja, also angefangen vom Revolver-Zeit, auch eben vom Revolver-Cover, plötzlich waren die Türen offen und Musik wurde gekauft wie doof und Plattenumsätze waren gewaltig und die Plattenfirmen haben Geld zum Fenster rausgeschmissen, hinten und vorne. Und die Budgets für, sagen wir mal, ein Plattencover, die stiegen ins Astronomische. Und das alles zusammen mit dieser Entwicklung, ob das nun das indische Einfluss war oder alles, was auch politisch gelaufen ist mit Vietnam und so weiter, hat die Musik und auch die ganze Bewegung so wahnsinnig wichtig gemacht.
Als die Beatles sich nicht mehr verstanden haben und nicht mehr zusammengespielt haben, haben Sie haben das vorhin schon geschildert, mit mindestens dreien eben zusammen Musik gemacht, mit George Harrison, mit dem Sie auch sehr eng befreundet waren. Mit Ringo Starr haben Sie Musik aufgenommen und mit John Lennon, das haben wir ja auch gerade schon gehört. Hatte das so einen Eindruck von, ich darf jetzt dabei sein, oder für viele Beatles-Fans ist das ja immer noch so ein Bruch gewesen damals. Wie haben Sie das erlebt?
Naja, die Fans haben es ja ganz anders erlebt als ich. Es war ja eine professionelle Band. Ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel Abbey Road nimmt, das war die letzte LP, die sie gemacht haben, die ist so toll und so professionell gemacht, obwohl die Jungs schon an sich völlig zerstritten waren und überhaupt ein Wunder ist, dass noch was aus dieser Band herausgekommen ist. Das ist meine Einstellung. Und die Bands da draußen dachten, ah, das ist ja toll, unsere Beatles und so, obwohl die schon längst zerstritten waren und auseinander waren.
Sie haben dann ja einige Jahre, Sie haben das auch schon geschildert, mit diversen großen Namen Musik gemacht, mit Randy Newman, Dr. John, mit verschiedenen anderen Musikern und Musikerinnen gespielt, zum Beispiel mit Carly Simon, You're So Vain, ist ein berühmtes Bass-Intro, das ja von vielen Bassisten auch sehr bewundert wird. Das sind trotzdem Dinge, die Sie dann irgendwann hinter sich gelassen haben wieder. Warum haben Sie mit der Musik dann irgendwann in dieser Form wieder aufgehört?
Ich bin ja, diese ganze Musikzeit, die für mich so prägend war, das war eben Harry Nilsson, Dr. John und Van Dyke Parks und Jim Keltner und diese ganze Truppe, das war so toll. Und als ich dann auch noch bei Mac Rabernack, bei Dr. John in der Band spielen durfte, er hat mich gefragt, ob ich in seiner Band spielen dürfte. Dann sagte ich ja, also soweit meine musikalischen Fähigkeiten und mein, was ich bin, habe ja Musik nicht mal studiert, das ist es, mehr gibt es nicht. Und für mich war das sozusagen dann der Schluss. Ich bin ja dann auch nach Deutschland gekommen und da habe ich dann eine Szene angetroffen, die mir überhaupt nicht behagt hat. Da dachte ich, wo bin ich denn jetzt in der Eiszeit wieder gelandet? Da war also kein Verständnis, kein wirkliches Verständnis für das, was eben diese Sparte von Musik bedeutet. Ich rede nicht über klassische Musik, ich rede auch nicht über Jazz. Ich rede einfach nur über, was wirklich Rhythm and Blues und Blues und Rock'n'Roll, was das ist. Und das haben die Deutschen überhaupt nicht verstanden. Mhm. Und da konnte ich auch nicht in irgendeiner Band spielen. Auch die Einstellung der Musiker zueinander war mir völlig fremd und ich fühlte mich da überhaupt nicht wohl. Und das hat mich geärgert und aus dem Grund habe ich mich auch dazu entschieden, in eine Plattenfirma zu gehen und zu versuchen, diese Brücke, die überhaupt nicht da war, zu schließen. Da draußen waren schon Bands, ne? Hier nehmen wir jetzt mal Trio. Ja, das ist eine sagenhafte Band, wo Leute heute auch hier in Deutschland zum größten Teil nur drüber lachen und da und haben sich das Stück gar nicht richtig angehört und haben sich auch nicht die LP angehört. Die wissen nicht, dass das eine richtig tolle Punkband war zum Anfang und die haben tolle Texte geschrieben, tolle Sachen gemacht und alles das mit diesem völlig einfachen Musik. Und das wollte ich haben. Ich wollte gerne diese Brücke sein, wie in Amerika ist das gang und gäbe. Und ich wollte auch nicht produzieren, aber Stefan Remmler kam dann auf mich zu, als ich dann so ein paar Vorschläge machte, könntest du das nicht so machen? Dachte, ja, warum produzierst du uns nicht? Und so bin ich dann da in die Produktion eingerutscht. Ich bin nie ein guter Produzent gewesen und will auch nicht produzieren. Das war nicht mein Ding. Spielen ja, aber produzieren nicht.
Aber diese Brücke, die Sie, von der Sie gesprochen haben, haben Sie ja zumindest für Trio wirklich gebaut, weil das war, ja, also wenn man sich das heute anguckt, ja eine sehr wohldurchdachte Reduktion dessen, was ja vorher bombastisch war, große Schlagzeugaufbauten, großer Sound, ja. Das war ja ganz reduziert, bewusst, auch eine Parodie, sehr witzig, sehr originell. Und wenn man sich heute Aufnahmen aufhört, haben wir natürlich auch im NDR-Archiv auch eine Live-Aufnahme zu Neonlicht, spielt diese Band minimalistisch quasi. Ja. Natürlich ist das witzig, aber es ist vor allem auch richtig gut einfach.
Und das so runter zu minimieren, ist eine Kunst. Und da bin ich stolz drauf. Da bin ich also erstens mal stolz, dass es die Band gab und zweitens mal, dass ich da mit beitragen durfte.
Herr Vollmann, Sie haben dann nach wie vor den Kontakt, ja, ich habe das schon erwähnt vorhin, zu George Harrison vor allem gehalten, der ein enger Freund von Ihnen war. Nun weiß man ja über George Harrison, dass er ein sehr spiritueller Mensch war und auch ist ja tragisch schon verstorben, dass er aber sehr auf seine eigene Weise damit umgegangen ist. Wie haben Sie das erlebt, diese Zeit?
Ja, er hat sich vielleicht, das wollen wir es mal so sagen, ein bisschen einfach gemacht dadurch, dass er eben das geglaubt hat, dass wenn man eben stirbt, ist das ja gar nicht so schlimm. Du kommst ja sowieso wieder, also eine Wiedergeburt. Das für mich ist eine Brücke. Und wenn jemand diese Brücke benutzt, schön, soll er machen. Ist ja auch in Ordnung. Aber es ist, für mich ist es, ja, es ist vereinfacht, den Akt. Und den hat er aber auch voll durchgezogen. Es war also wirklich so, dass man dann hinkommt und er ist schon todkrank und hat schon keine Haare mehr auf dem Kopf, wie das so ist bei Chemotherapie. Und ich gehe dann hin und sage, komm Klaus, schneid mir da hinten noch die Haare ab. Dann hat er mir so einen Rasierer gegeben, dann habe ich ihm noch hinten die Haare abgeschnitten. Aber er war guter Dinge, war genauso witzig wie immer und hat nicht, oh, ich bin ja so krank und so, ich muss ja bald sterben. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Er war darauf bedacht, dass er mich zufriedenstellt und dass ich weiß, dass er kein Problem mit dem Sterben hat. Das war also eine schöne Geste, würde ich mal sagen. Und er ist ja auch so gestorben. Das war für ihn, okay, jetzt ist Schluss. Für ihn war der Körper einfach nur eine Hülle, wo er drin steckt. Ja.
Sie haben später auch ganz viele Plattencover weitergemacht. Natürlich haben Sie diesen Grammy und diese Ehre und dieses legendäre Cover von Revolver immer im Gepäck gehabt quasi. Das stand auf Ihrem Lebenslauf, wenn man denn so davon reden kann, immer mit drauf. Ich habe gelesen, es sind über 100 Plattencover gewesen. Ist das richtig?
Ja, klar. Das sind schon weit über 100, wenn man es mal so sieht. Aber ja, ich meine, ich habe ja dann auch nicht mehr Musik gemacht und habe dann auch mehr Covers gemacht. Abgesehen davon, wenn ich mal so überlege, 20 Covers waren alleine schon für Pioneers of Jazz. Das war eine Serie, die bei der Deutschen Grammophon rauskam. Und ja, dann, wenn du anfängst zu zählen, dann sind 100 schnell beieinander. Mhm. Und ich habe auch nicht für irgendwelche berühmten Leute zur Zeit, dass ich gespielt habe, ganz wenig. Okay, die Bee Gees ist das Einzige und ansonsten sind das alles irgendwelche Leute, die ich entweder gut fand oder die mich gefragt haben, machst du ein Cover?
Also musste Ihnen das was irgendwie was sagen? Da musste so eine Sympathie sein oder irgendeine Art Idee, wo Sie dachten, ach, für die mache ich das irgendwie? Oder
ja, ich habe also nicht darauf bedacht, mir eine Karriere aufzubauen und ich bin jetzt Grafiker und jetzt mache ich hier für den tollsten Künstler Covers oder so. Das habe ich gar nicht gemacht. Ich habe einfach irgendwas gemacht. Ne? Also,
das klingt ein bisschen so, als ob Sie Ihnen viele Dinge und auch dieses dann so ein bisschen passiert. Ist das so Ihre Einstellung, dass Sie so, das Leben hat es irgendwie gut mit Ihnen gemeint, Sie sind da so durchgekommen, weil Sie hätten ja auch sagen können, jetzt bin ich hier Grafikbüro Klaus Vormann, Doppelpunkt und jetzt geht es in diese Richtung weiter. Das scheint nicht Ihre Lebenseinstellung zu sein.
Ja, einfach. Es ist generell so, es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, du hast aber Glück gehabt, du hast ja dieses Glück gehabt, dass du die Leute kennengelernt hast, Glück gehabt, dass du in England warst und so. Nein, so einfach war das nicht. Erstens mal musst du auch spielen können. Ne? Wie du das lernst, ich habe klassische Gitarre gespielt, dann konnte ich Bass spielen, das war easy, also vom Technischen her. Mhm. Ja, ich sage ein Beispiel, was man die meisten Leute gar nicht den Mumm dazu haben, sowas zu machen. Ich war in England und durfte nicht spielen, ich durfte nicht in die Studios, weil die Musicians Union es nicht erlaubt, dass ein Deutscher im Studio spielt oder irgendein Ausländer, ich meine nicht nur Deutsche generell. Du musstest also Engländer sein, um das zu haben, und sonst kannst du nie in die Musicians Union eintreten. Und ich musste auch das Land verlassen und so weiter. Und dann bin ich her und habe geheiratet. Ja, das, was viele Leute machen, damit sie im Land bleiben können. Und so eine Entscheidung zu treffen, finde ich, ist frech. Und das kriegt nicht jeder hin. Und da sagen, ja, das hätte ich nie gemacht. Ja, dann hätte auch diese Karriere nicht durchziehen können. Und das sind verschiedene Sachen. Auch die Entscheidung, dass ich sage, okay, ich bin jetzt in England, alle gehen sie nach Amerika. Alle sind sie, und Carly Simon wollte mich haben, die verschiedensten Sessions in Amerika. George ging dann auch rüber und John war sowieso in New York und alle wollten sie, dass ich spiele. Da habe ich gedacht, was soll denn der Quatsch? Was soll ich denn immer hin und her fliegen? London, Liverpool, London, New York, London, L.A., London, New Orleans und wieder zurück. Und was soll der Quatsch? Und dann bin ich eben nach Amerika gezogen, habe da weiter Musik gemacht. Und wahrscheinlich hätte ich sonst nie mit Randy Newman gespielt oder vielleicht auch Dr. John nie kennengelernt. Es war einfach gefühlsmäßig, das zu machen, was ich meine, was jetzt mich, was ich gerne machen will, weiterführt. Und diese Entscheidung zu treffen, da haben viele nicht den Mumm zu.
Sie haben auf diese Zeit von damals auch mit dem Zeichenstift geblickt, möchte ich mal sagen. Also es gibt ja dieses, ich sagte schon, die Bilder zu Hamburg Days, also die zeichnerischen Erinnerungen an diese Zeit. Also da sieht man dann John Lennon, wie er durch eine Pfütze läuft, glaube ich, so ist das einer großen Freiheit. Oder man sieht Szenen, wie die totenmüden Beatles einschlafen, ich vermute morgens, nachdem sie die ganze Nacht gespielt haben oder sowas. Das sind so Bilder, die sich mit ihren Erinnerungen decken, oder haben Sie gesagt, ich verdichte das jetzt mal so? Wie ist das, wie sind Sie da rangegangen?
Also das fing an mit diesem Genesis-Buch Hamburg Days, und da sollten die Fotos von Astrid Kircher und Jürgen Vollmer und ich dann als Zeichner. Und das hatte ich Ehrfurcht vor diesen Fotos, weil ich mache die wahnsinnig gerne. Ne, auch Jürgen Vollmers und auch Astrid Kirchers. Und da wollte ich etwas machen, was dem irgendwie entspricht. Also Situationen, die passiert sind, die wir also tatsächlich erlebt haben, aber nicht im Foto festgehalten haben. Und das wollte ich gerne machen. Und deswegen habe ich auch diesen fotorealistischen Stil benutzt. Und das war gar nicht so einfach, weil wenn du fotorealistisch arbeitest, dann musst du die Sache erstmal fotografieren. Und die Clubs gibt es ja gar nicht mehr, Top Ten oder so. Und dann mussten wir eben sehen, na, die Bühne war ungefähr so hoch. Ja, und dann gehen wir da ins Kolpinghaus und da wird das fotografiert. Und dann haben wir da das aufgebaut und dann war das schon so, als, oh Gott, jetzt bin ich ja tatsächlich im Top Ten, schon auf dem Foto. Ja. Und dann ging es darum, welche Technik ich benutze. Und dann habe ich eben Freunde gehabt, die mir das auch noch beibringen mussten, weil ich fotorealistisch nie gemalt habe. Habe das dann aber gelernt von meinem Freund Alfons Kiefer und habe dann diese Bilder gemalt, meistens in Schwarz-Weiß. Und das war dann eben Teil dieses Buchs. So hat es angefangen.
Das haben Sie jetzt ja fortgesetzt in dem Sinne, in dem Sie die Entstehung des Revolver-Covers als Graphic Novel aufbereitet haben. War das ein ähnliches Rangehen oder wie war die Erinnerung an diese Zeit? Ist das so präsenter oder kommt da denn einiges wieder beim Arbeiten?
Beim Arbeiten kommt eine Menge wieder. Es fing an damals, wo du denn wirklich ganz akribisch wissen musstest, wie sah das Glas aus, auf welchem Tisch haben wir gesessen, war da ein Tischtuch, war da kein Tischtuch, wie sah der Aschenbecher aus und so. Also dass du bis ins Detail kommst, damit das wirklich authentisch ist. Und so haben wir das auch gemacht. Bin also überall gesucht nach irgendwelchen Stücken, die tatsächlich alt waren aus der Zeit. Und jetzt bei der Graphic Novel vom Revolver Cover, da war es für mich wichtig, und das wollte ich eben machen. Ich wollte richtig eine Graphic Novel, das nennen viele ein Comic, so wie Mickey Mouse oder sowas. Und ich wollte das also irgendwie festhalten, dass die sehen können, dass ich da tatsächlich in dieser Dachwohnung sitze in der Badewanne und da klingelt das Telefon. Und dann muss ich also aus der Badewanne raus und das sind immer kleine Bildchen so hintereinander, wo das Stück für Stück die Geschichte erzählt. Dann gehe ich aus der Badewanne und ruft mich John Lennon an und sagt, hättest du eine Idee für ein Cover? Und ich falle aus allen Wolken. Und dann, Gott, was mache ich denn jetzt bloß? Nicht so. Und dann sagt er, komm ins Studio, höre die Stücke an, dann steige ich ins Auto, dann fahre ich dahin und dann gehe ich ins Studio und höre mir die Stücke an und die stehen alle drumherum. Na, wie findest du das? Und so. Und ich bin überwältigt von der Musik und denke, Menschenskinder, was mache ich denn jetzt bloß? Was soll ich denn da machen? Und so geht die ganze Geschichte durch, bis dann eben zum EMI-Gebäude gehe und damit die Leute sehen können, wie sah das Gebäude aus, wie sah das Büro aus, dass ich das irgendwie festhalte. Dass man nicht nur das beschreibt mit Worten, sondern dass man tatsächlich das mit so ein paar kleinen Sprechblasen, sehr wenig, aber auch die Art, wie sie sich unterhalten haben, irgendwie die Leute versehen, wir waren Freunde. Und der kann mich ruhig mal Silly Bugger nennen. Das ist völlig in Ordnung. Ne? Und so habe ich das irgendwie so Stück für Stück gemacht. Und ich habe es auch absichtlich so gehalten, dass es wie eine Art Skizzenbuch ist. Dass es also nicht völlig ausgearbeitete Bilder sind. Sagen wir mal, es gibt ja die wunderschönsten Graphic-Novels, wo Leute sich irgendwelche Fantasiegebilde ausdenken oder Riesengebäude. Das konnte ich ja nicht machen. Es musste ja alles authentisch sein. Und das wollte ich auch, dass die Leute wirklich sehen, so sah die Untergrundbahn aus und so sah das Auto aus, so sah das Studio aus. Ja, und George Martin sah so aus und der sah so aus. Und es hat Spaß gemacht. Das fand ich schön.
Sind Sie eigentlich stolz auf dieses Cover? Freuen Sie sich darüber, dass Sie es gemacht haben?
Und wie, ja, immer noch. Und ich freue mich immer drüber. Ich weiß, es hat irgendwie mein ganzes Leben manchmal, vielleicht auch aus Faulheit, ich weiß es nicht. Also ich finde es toll und es ist irgendwie, man kann es schlecht vergessen. Und also, wie gesagt, es ist ein Meilenstein, gebe ich zu. Und ich bin stolz drauf.
Was meinen Sie, wie oft haben Sie das signiert in Ihrem Leben?
Ich glaube, das muss, also es ist der Wahnsinn, man kann es nicht glauben. Wo, überall, wo ich hinkomme, alle wollen sie die Unterschrift auf dem Cover haben. Ich weiß es nicht, kann es nicht sagen. Also Tausende, 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 ich weiß es nicht. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass es so viele LPs gibt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.